sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 156. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir gehen in den zweiten Spieltag, aber wir gehen heute auch in den US Open Cup, denn dort gab es die ein oder andere Überraschung. Und ich kann schon mal so viel sagen, es wird heute auch um eine Kartoffel gehen. Aber über eine Kartoffel spreche ich nicht alleine. Das mache ich mit dem lieben Wolf zusammen.
Willkommen zu Folge 156 mal 2, denn es ist schon 100 Folge 65. Aber ja, moin, ich bin auch wieder mit dabei und muss mich gerade durch die Hearts of Pine quälen. Deswegen seid nicht verwundert, wenn ich diese Woche ein bisschen demotiviert klinge, weil dieses Team treibt mich in den Wahnsinn. Und wir sind gerade mal bei 2 Spielen in der neuen Saison.
Naja, dann du kannst ja einfach dir deren Trikots angucken und dich darüber erfreuen.
Hahaha.
Aber gut. Über die Hearts werden wir heute auch sprechen, so viel sei schon mal verraten. Erstmal gehen wir aber in News. Es gab nicht so viel, bisher hat sich auch noch kein Team abgemeldet, das sind ja die guten Nachrichten. Es haben sich aber 2 Trainer abgemeldet. Gut, der eine ist jetzt schon ein bisschen länger bekannt gewesen, aber ein anderer war ganz überraschend dabei. Und beide Trainer sind jetzt an anderer Stelle wieder aufgetaucht. Jetzt ist die Frage, über welche Trainer spreche ich und was ist passiert?
Also der erste bekanntere Trainer, der schon ein bisschen länger aufgehört hat, das ist Tommy Soane. Der war quasi der Gründungstrainer von Birmingham Legion und trainierte sie bis zur Mitte der letzten Saison. Der ist jetzt Assistenztrainer bei Minnesota United geworden, also dem berühmten MLS-Team. Und ganz überraschend und für mich nach wie vor unverständlich, aber dazu kommen wir gleich, ist der Trainer von Louisville, der sie jetzt die letzten zig Jahre zu diversen Top-Platzierungen geführt hat, Danny Crews, das Trainertalent schlechthin, neben Ben Pearman in der USL, der ist jetzt auch Assistenztrainer bei Minnesota geworden. Also beide sind quasi die Assistenztrainer vom neuen Haupttrainer. Ja, bekannt gegeben vor 2 Tagen, meine ich.
Da könnte man ja auch mal kritisch hinterfragen, hat die USL eventuell ein Trainerproblem? Wir hatten ja vor einigen Wochen, meine ich, schon mal in Ansätzen darüber diskutiert. Aber ehrlich gesagt, die Situation macht es auch schon wieder recht deutlich. Du hast da 2 Trainer, die durchaus erfolgreich waren. Der eine noch mal mehr als der andere aber eben wirklich extrem erfolgreich. Und der gibt seinen Cheftrainerposten auf, um dann Assistenztrainer in der MLS zu werden. Ja, wahrscheinlich nicht, weil er eine neue große Herausforderung sucht. Dann wäre er potenziell eher Headcoach geworden, würde ich behaupten. Sondern ich vermute eher, es liegt am Geld.
Also was man so hört im USL-Kreisen seit Ewigkeiten, dass es quasi 2 Gründe gibt, warum USL-Cheftrainer, die jetzt nicht gerade ganz frisch sind und dringend Erfahrung brauchen, in die MLS wechseln. Nummer 1 ist wie bei Spielern, es gibt mehr Geld für dieselbe Arbeit. Und Nummer 2 ist, dass das in den meisten Fällen der einzig realistische Weg ist für einen USL-Trainer, irgendwann mal Cheftrainer in der MLS zu werden, weil du nicht direkt den Cheftrainerposten kriegst, sondern dich quasi versuchst, vom Co-Trainer hochzuarbeiten, in der Hoffnung, dass dann dein neuer Trainer, also quasi der Chef, ne, der Haupttrainer, Kacke baut, entlassen wird und du bist dann wenigstens Interimtrainer. Und wenn du es dann schaffst, deine Interimsphase gut zu machen, bist du dann vielleicht Cheftrainer. Und das ist so, was man seit Jahren hört, so die Marschrichtung, warum USL-Trainer das machen. Bringt mehr Geld und einzige Möglichkeit, irgendwann mal in der MLS Cheftrainer zu sein, indem du quasi als Assistenztrainer anfängst und halt dein Glück hast oder wartest. Ich muss halt sagen, ich glaube, ich kenne nur ein einziges Beispiel aktuell, wo es wirklich funktioniert hat. Das müsste Troy Lesnay sein. Der war einer der ersten Trainer von New Mexico United und ist dann in den letzten Jahren unter anderem bei den Red Bulls und bei DC United gewesen. Aber ansonsten fiel mir kein Assistenztrainer ein, der vorher USL-Cheftrainer war, der dann auch einen Cheftrainerposten in die MLS irgendwie bekommen hat. Und der Einzige, der es direkt geschafft hat, aber auch nur, weil er eh schon Verbindung zu Dallas hatte, das ist Eric Quill. Der war Cheftrainer bei New Mexico und ist dann Cheftrainer bei Dallas geworden. Aber der war halt schon vor vielen Jahren vorher halt der Cheftrainer des U23-Teams. Also der hatte quasi schon die Beziehungen aufgebaut. Ja, deswegen kurz, warum man es macht. Zwei Gründe hauptsächlich. So heißt es, es bringt natürlich mehr Geld. Und eben, man kann nicht direkt Cheftrainer werden, man muss halt versuchen, irgendwie als Assistenztrainer sich hochzuarbeiten und Glück zu haben.
Aber das ist ja, also spricht ja in dem Fall ehrlich gesagt auch nicht dafür, dass die USL es bisher geschafft hat, relevant auf sich aufmerksam zu machen. Ich versuche es gerade so vorsichtig wie möglich zu formulieren, damit es nicht zu abwertend klingt. Aber müsste die USL nicht eigentlich schon weiter sein? Gerade auch unter dem Aspekt, dass sie ja dann bald irgendwann eine erste Liga sein wollen. Aber wenn bisher die Teams aus der MLS recht wenig Interesse an schon sehr erfahrenen und auch sehr, sehr erfolgreichen Trainern aus der USL Championship sind oder haben, dann macht die USL irgendwie scheinbar ja doch nicht gut genug Werbung für sich. Oder verkauft sich nicht gut.
Ja, oder die MLS nimmt sie halt nicht wirklich so ernst genug, dass sie denen zutrauen würden, dass die Qualität zu haben, um als Cheftrainer übernehmen zu können.
Genau, aber die Frage ist ja, woran liegt es dann an der Stelle?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich finde es schade und ich bleibe auch dabei, ich finde es engstirnig von USL-Trainern. Klar, wenn es familiäre Gründe hat, man hat irgendwie ein kleines Kind, immer ein bisschen schwieriger, aber halt, wenn man in der Lage ist zu reisen, was man ja als Trainer irgendwie auch schon macht in der USL oder in den USA, dann nimmt doch auch notfalls ein anderes Land, als nur darauf zu hoffen, jedes Mal diese eingleisige Schiene zu nehmen, als Co-Trainer in der MLS zu sein. Dann geh doch mal für ein Auslandsjahr nach Kanada und guck dich da mal um neue Kontakte kennenzulernen. Geh nach Mexiko, geh nach Europa. Ja, dann bist du nicht in derselben Liga höher, aber dann nimmst du mal was anderes mit. Du lernst eine neue Kultur kennen, du lernst neue Sprachen kennen, du lernst neue Taktiken kennen. Und so hast du jetzt seit Jahren diesen sich selbst befruchtenden Kreislauf aus MLS-Trainern, schrägstrich Co-Trainern, die runter in die USL gehen und USL-Trainer, die hoch in die MLS gehen und vielleicht mal MLS-Trainer werden. Und das ist jetzt irgendwie gefühlt 30 Jahren das Einzige, was geht. Und das ist irgendwie, ja, und wir wundern uns dann, dass es kaum Entwicklung im US-Fußball gibt, was Qualität irgendwie für Trainer- oder Spielermaterial angeht, wenn man seit Jahrzehnten das Gleiche macht. Aber gut, das ist da kann man eine Stunde drüber diskutieren.
Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon darüber diskutiert. Gut, also ich finde auch, nach Kanada gehen, ohne es böse zu meinen, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das keinen Mehrwert hätte, weil da in meinen Augen die Ligastrukturen erheblich unentwickelter sind und du jetzt nicht unbedingt mehr Erfahrung daraus ziehen würdest, zumal, gut, abgesehen vom Französischen, du erlebst da jetzt keine groß andere Sprache oder Kultur, Mexiko dann schon eher, aber das ist ja nochmal, also das ist ja eine ganz andere Welt, was so den fußballkulturellen Hintergrund angeht. Ich glaube, das funktioniert dann eher, wenn du beispielsweise fließend Spanisch sprichst. Und nach Europa, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal irgendwie andiskutiert, du bist wahrscheinlich zu unbekannt. Und dann überhaupt erst in diesen Trainerkosmos innerhalb von Europa, egal wo reinzukommen, ist halt super schwierig. Und wenn man sich aber auch Europa mal ansieht, selbst da gibt es ja nur wenige Bewegungen. Also es ist ja relativ selten, dass ein spanischer Trainer nach Deutschland wechselt oder nach Frankreich wechselt und umgedreht genauso. Kommt vereinzelt mal vor, ohne Frage, aber da gibt es ja keine wahnsinnig große Fluktuation. Also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass so diese Trainerposten, weil sie ja auch recht begrenzt sind, eher nicht so viele Chancen bieten, dass es da viel Austausch geben könnte. Wollen wir schon mal in den US Open Cup springen?
Gerne, gerne. Der ist ja heute Nacht zu Ende gegangen.
Und es gab ein paar Partien, von denen es auch einige Überraschungen gab. Was war denn deine größte Überraschung? Womit hast du überhaupt nicht gerechnet?
Dass es ausschließlich League One-Teams trifft, die rausgeflogen sind. Das hat mich tatsächlich am meisten überrascht. Also Stand jetzt, wir reden ja über die erste Runde des neuen US Open Cups, hat es ja bisher nur erst, also ich wollte gerade Erstliga sagen, League One-Teams erwischt, die sich frühzeitig verabschiedet haben. Und das sind eine Menge. Also 5 von aktuell 17 Teams. Rein technisch gesehen 6 von 18, weil Tormenta hat sich ja auch indirekt verabschiedet mit ihrem Ausscheiden. Und deswegen haben wir jetzt 5 League One Teams, die rausgeflogen sind. Meine Hearts of Pine, Greenville Triumph, AV Alta, Forward Madison und dazu kommen noch die Chattanooga Red Wolves. Alle die haben sich mehr oder weniger ruhmlos bis teilweise peinlich aus dem Open Cup gegen Amateure verabschiedet.
Gut, deine Hearts of Pine und AV Alta zum Beispiel, aber auch die Chattanooga Red Wolves sind jeweils mit 0-1 ausgeschieden. Das waren auch keine glanzvollen Partien, aber immerhin jetzt nicht so die extreme Klatsche. Forward Madison dagegen ist mit 2-0 ausgeschieden. Also das hat mich schon sehr überrascht. Es gab noch eine Partie, die gleich einen Rekord mit sich brachte, weil der Torschütze von immerhin einem Tor sehr, sehr jung ist. Der ist mich erst 14 Jahre jung. Und gut, sein Team verlor am Ende mit 1-2 gegen den Chattanooga FC. Trotzdem aber durchaus ein recht interessantes Ereignis für das Team. Und an sich ist das Team auch ziemlich interessant. Denn das Team hat den gleichen Namen wie der Torschütze. Warum?
Ja, man könnte sie höflich formuliert als Michigan Stars 2.0 oder der NPSL, glaube ich, bezeichnen. Also der Verein heißt Kalonji Pro, denn der Besitzer und Trainer heißt halt mit Nachnamen Kalonji und hat 2 seiner Söhne im Team geparkt. Und der Torschütze gegen Chattanooga, ich glaube Braden, hat ein schönes Tor geschossen, das kann man ihm nicht nehmen. Aber er ist gerade mal 14 Jahre alt. Und ja, hat man eben mit 14 Jahren bis Stand jetzt, für wahrscheinlich sehr lange Zeit, jüngster Torschütze der US Open Cup Geschichte eingetragen.
Ich glaube, der wird sich recht lange an das Spiel erinnern. Und ja, den Club kann man wahrscheinlich als Familienunternehmen bezeichnen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass man sich selbst oder dass man das Team nach sich selbst benannt hat und dann dementsprechend auch gleich 2 Spieler mit dem entsprechenden Namen im Team sind. Da muss man wahrscheinlich die Familie noch so ein bisschen verstärken, damit irgendwann alle im Team so heißen. Warten wir mal ab, wie es nächstes Jahr aussieht, ob sie sich wieder qualifizieren können und ob da dann noch mehr Spieler den gleichen Namen tragen. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir jetzt in eine Partie gehen, machen wir noch eine kurze Pause. Ich kann aber schon mal versprechen, es wird nicht langweilig werden. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wie angekündigt, gehen wir jetzt in den US Open Cup. Und wir haben uns da eine Partie herausgesucht, die gutes Potenzial hat, auf jeden Fall schon mal für Wortspiele, zumindest irgendwann im Verlauf, weil das erste Team oder das Heimteam ist in dem Fall Asheville City SC. Man kann also hoffen, dass sie vielleicht irgendwann, sollten sie jetzt weitergekommen sein oder nächstes Jahr, gegen Nashville spielen oder so. Potenzial ist da. Aber dieses Mal haben sie gegen Greenville Triumph gespielt in dem Fall. Die Frage ist natürlich, Asheville, woher kennt man die?
Kommt drauf an, natürlich, woher man kommt. Wenn man aus der Region der Carolinas kommt oder sich mit dem unterklassigen Fußball auskennt, kennt man die durchaus auch aus der USL League 2. Wenn man Trikotsammler ist und gerne mal zwischen Top und Flop wandert, kennt man sie vielleicht auch. Und wenn man sie dieses Jahr geguckt hat, dann kennt man sie erst recht, zumindest in der ersten Runde.
Gut, es ist also ein League-2-Team, das im Übrigen, muss man auch mal erwähnen, wirklich dazu neigt, bei seinen Trikots, sie haben, glaube ich, durchaus interessante Trikots, aber eines davon ist so dermaßen schlecht präsentiert, dass man schreien möchte. Unter anderem wurde es, keine Ahnung, zwischen Bäumen hindurch fotografiert. Gucken wir mal, ob sie auch so spielen. Sie trafen dementsprechend auf Greenville Triumph. Über die haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Es sollte also eigentlich eine leichte Partie sein. Aber wenn ich das schon so andeute, dann kann man ahnen, welche Richtung das geht. Jetzt die Frage, wie lief dann die Partie?
Sie war, by the way, ein Duell zwischen North Carolina und South Carolina. Und wie im Bürgerkrieg hat sich auch hier der Norden durchgesetzt. Ja, es war, muss ich zugeben, in der ersten Halbzeit eine ziemlich gleiche Partie, also auf Augenhöhe. Und in der zweiten hat dann vor allem zum Ende hin Asheville das Bessere gemacht. Und das erste Tor fiel für Asheville in der 13. Minute und war jetzt auch nicht krass zu erklären. Es gab einen Querpass von rechts in den Strafraum und der ehemalige Hearts of Pine-Spieler Evan Southern schiebt den Ball aus kurzer Distanz ein zum 1:0 für die Jungs aus der vierten Liga.
Gut, ihre Führung hielt jetzt in dem Fall nicht so wahnsinnig lang, denn in der 19. Minute, also wirklich nur 5-6 Minuten später, fiel dann schon das nächste Tor. Das sah durchaus nett aus, das war nämlich ein Freistoß von außerhalb des Strafraums und ja, der war wirklich gut platziert. Torhüter würde ich jetzt noch nicht mal so großartig die Schuld daran geben. Der war einfach gut gemacht, Boyce in dem Fall der Torschütze. Er stand also wieder 1-1, Partie wieder offen.
Dann passierte, finde ich, eine ziemlich lange Weile gar nichts. Zumindest nicht bis zum nächsten Tor. Hattest du irgendwas noch vor den Toren?
Nein.
Gut, dann machen wir jetzt einen riesigen Sprung von der 19. Minute in die 82. Minute. Also ihr merkt schon, da war sehr viel Luft in der Partie. Und auch hier war es jetzt im Wesentlichen fast eine Kopie vom ersten Tor von Greenville. Es gab eine Flanke von rechts in den Strafraum von Greenville zum linken Pfosten und auch dort wurde der Ball dann eingeschoben. Und das war dann das 2-1. Das heißt, Greenville kommt zum alten Abstand zur 1:0 oder ein Tore Unterschied Führung.
Beziehungsweise Asheville, die ja 2-1 führen.
Alten Führungsstand mit dem einen, mit dem ein Torunterschied, das meinte ich.
Allerdings ja an sich gar kein Problem für Greenville. Die haben Erfahrung, die spielen höherklassiger. Sollte ja gar kein Problem sein. Zeit ist ja auch noch ausreichend da. Wir schreiben jetzt allerdings die 8. Minute der Nachspielzeit. Greenville hat gerade Abstoß. Die Verteidiger passen sich den Ball hin und her, beziehungsweise der eine Verteidiger will den Ball entgegennehmen. Ich glaube, in dem Fall war es ein Pass vom Torhüter gewesen. An sich alles relativ ungefährdet. Aber was sie nicht gesehen, nicht beachtet haben, ist ein Kuriosum. Denn es gibt einen Spieler, der, wir haben es noch nicht ganz verstanden, was er da eigentlich getan hat. Er war nicht unsichtbar, man konnte ihn sehen. Die Trikots von Asheville sind auch deutlich erkennbar. Also er hat sich jetzt nicht getarnt oder so. Aber er lag auf dem Platz. Keine Ahnung, vielleicht kurzzeitige Ohnmacht oder so. Wir wissen es nicht. Er lag da also. und sieht aber, dass der Verteidiger, der mit dem Ball jetzt in seiner Nähe ist, den Ball rüberpassen will. Also steht er blitzschnell auf, flitzt los und springt in den Pass sozusagen rein, kann sich den Ball holen und hat dann natürlich relativ freie Fläche. Der Torhüter kann nicht mehr so wahnsinnig viel machen und dann steht es am Ende 3-1, dann kurz danach war Abpfiff. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Torschütze, in dem Fall war es Ben Fall, da machen wollte. Aber auch die Verteidigung hat sich dann nicht wahnsinnig clever angestellt.
Nee, es wirkt ein bisschen wie Wunderheilung. Also als würde irgendwie verletzt sein und eigentlich ausgewechselt werden wollen und sich quasi totgestellt. Und dann, als der Pass kam, zack, aufgestanden, geholt, reingeschossen. Ist natürlich clever, aber ich hoffe, wir sehen das jetzt nicht häufiger. So wie es dann immer der Trend damals doch war, sich bei einem Freistoß hinzulegen, damit du quasi die Lücke unterhalb der Mauer schließen kannst. Und das dann irgendwie jedes Team gemacht hat. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht plötzlich eine Invasion der todstellenden Spieler, die spontan aufstehen. Das wäre uns irgendwie auf Dauer auch ein bisschen seltsam. Aber ja, unterm Strich, die Amateure von Asheville gewinnen mit 3-1 gegen Greenville, die mich tatsächlich sehr froh damit gemacht haben, weil ich dann nicht mehr das einzige Team war, das ausgeflogen ist, was quasi ein Cup-Set gewesen ist. Und Greenville war dann das zweite League-One-Team, was ich verabschieden musste nach meinen Hearts of Pine. Oder denn dafür bin ich sehr dankbar.
Du hast im Prinzip das Stichwort ja auch schon geliefert. Wir sprechen gleich mal noch über die Hearts of Pine. Davor noch ganz kurz. Kurioserweise haben am heutigen Freitag bereits die Auslosungen für die nächste Runde vom US Open Cup stattgefunden. Wir gehen jetzt nicht alle Partien einzeln durch. Was aber auffällt, da sind schon wieder sehr viele Derbys dabei, die extrem oft stattfinden. Nennen wir ein Beispiel: Hartford Athletic gegen Rhode Island. Die spielen gefühlt jede Woche gegeneinander. Es wird ein bisschen langweilig. Also vielleicht müsste man versuchen, doch da ein bisschen mehr Variabilität mit reinzubringen, damit man nicht wirklich fast jede Woche die gleiche Partie hat. Weil irgendwann ist auch da dann der Reiz weg. Irgendwann ist da der Derby-Charakter verloren gegangen. Oder man besorgt sich als Fan einfach schon mal eine Wohnung in der jeweiligen Stadt. Dann kann man da immer gleich übernachten. Aber wir gehen jetzt mal in die League One. Und da geht es jetzt um die Hearts of Pine. Die haben nämlich auswärts spielen müssen bei einem besonderen Team. Quasi einem historischen Team, was ja jetzt neu in der Liga ist, nämlich New York Cosmos. Was ist denn so, oder gehen wir es mal anders an. Wie war denn die Vorbereitung von New York Cosmos in der Offseason? Wie haben sie sich ihren Kader aufgebaut? Was ist mit dem Kader?
Also sagen wir mal so, ja, ihr Kader beweist zumindest Kreativität im Gegensatz zu dem, was sie dann spieltechnisch uns gezeigt haben. Ja, also die New Jersey Cosmos, die ja in Paterson, New Jersey beheimatet sind, haben im Gegensatz zu dem originalen Club, den wir noch mit Pelé und Beckenbauer kennen, auf die Verpflichtung von großen Namen verzichtet und die gehen eher auf die lokale Schiene. Das heißt, viele der Spieler kommen aus der Region New York, New York City, haben also Verbindungen zu New Jersey, zum New York City FC, von den lokalen Universitäten. Es gibt ein paar Spieler mit größeren Namen, die man kennen kann, wie Derek Chan, der war früher bei den Baby Bulls im Tor, Sebastian Gensatti, der war bei den Tampa Bay Rowdies oder Indy und kam halt noch von den originalen 2.0 Cosmos. Und für alle unter euch, die sich gerne mal alt fühlen wollen, erinnert ihr euch noch an die WM 2006 hier in Deutschland? Finale. Was hat Zinedine Zidane da gemacht? Richtig, er hat einem italienischen Abwehrspieler einen Kopfstoß verpasst. Dessen Name Marco Materazzi. Sein Sohn, Davide, ist jetzt Innenverteidiger für die Cosmos. Nur, dass ihr euch mal alt fühlen könnt. Die WM ist gerade mal 20 Jahre her und der Sohn von einem der Finalteilnehmer ist schon Profispieler und spielt in der USL.
Ansonsten fällt irgendwie tatsächlich auch bei dem Kader von Cosmos auf, da sind wirklich relativ viele Spieler von der Uni, beziehungsweise wenn dann Spieler mit kleinerer USL-Erfahrung auf unterschiedlichen Ebenen. Aber an sich wirkt der Kader auch relativ jung, Durchschnittsalter etwa 24. Aber wie du schon gesagt hast, man hat auf die großen Namen verzichtet, vermutlich auch aus finanziellen Gründen. Und hat jetzt nicht auf die, sich da keinen riesigen Fisch an die Angel gezogen. Es ist ein durchaus spannender Kader. Vielleicht ist da auch der ein oder andere Spieler dabei, den man irgendwann auch nochmal woanders sehen könnte. Aber ja, bisher nichts, was extrem reizen würde. So würde ich es zusammenfassen. Trotzdem haben sie für ihr erstes Spiel viel Werbung gemacht und freuten sich über, ich glaube, knapp 5000 Leute waren da, oder?
Ja, irgendwas 4000 irgendwas in einem knapp 7,5 fassenden Stadion.
Ja, das ist okay, vor allem für die Region. Man ist ja jetzt nicht mehr in oder an New York unterwegs, sondern schon deutlich weiter draußen. Also wenn du aus New York City kommen wollen würdest, würdest du schon deutlich lang dahin fahren. Von daher finde ich, ist das erstmal okay. Man muss nur mal sehen, wie lange das tatsächlich auch bleibt. Ich wollte sagen, gehen wir mal in das Spiel. Allerdings müssen wir noch über was anderes reden. Das, was Kosmos bei ihrem Kader gemacht hat, dass man auf große Namen verzichtet hat, eher auf jüngere College-Spieler gesetzt hat, auch wahrscheinlich um Geld zu sparen, den Eindruck hat man ehrlich gesagt bei der Technik auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie eventuell die Technik, die sie für den Stream verwendet haben, in irgendeiner New York Kosmos-Kammer noch gefunden haben, in irgendeinem Stadion. Oder wo sie die ausgegraben haben, weil zwischenzeitlich hatte ich so den Eindruck, das ist so eine Aufnahme aus den 70ern, die man im Nachhinein koloriert hat. Aber so von der Aufnahmequalität her passt es hervorragend. Oder aber, jetzt kommt die Anspielung mit der Kartoffel vorhin, als hätte man es mit einer Kartoffel gefilmt. Also ganz ehrlich, das ist eine Schande, was da abgeliefert wurde an Qualität. Du kannst ja gleich mal sagen, wie es für dich war, dieses Spiel live sehen zu müssen. Und also die USL scheint da auch ein deutliches Statement schon gegeben zu haben, weil sie haben die Highlights nicht auf ihrer Seite. Man kann diese Highlights nicht sehen, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass das nur ein Pixelabenteuer, aber kein vernünftiges Fußballspiel aus dem Jahr 2026. Es ist eine Frechheit.
Ja, also eine Frechheit ist noch sehr harmlos formuliert. Das war, wie gesagt, das erste Spiel, was ja mit das Wichtigste für so einen Club ist, von einem sehr großen Brand wie die Kosmos, jetzt als dritter Versuch des Brandings. Und ich habe die Partie natürlich live gesehen. Und man könnte sagen, von den ersten 45 Minuten waren maximal 10 wirklich guckbar. Denn der Großteil der Grafik waren wirklich harte Pixelaussetzer. Also wirklich, man hatte wirklich sehr, sehr harte Pixelschlieren. Man konnte nicht mal erkennen, ob das jetzt Trikots waren, die liefen, oder ob da welche Pixel von links nach rechts gelaufen sind. Also die Grafik war wirklich unfassbar schlecht. Man hat nichts gesehen. Dann gab es sehr große Pixelaussetzer. Es gab Bildaussetzer. Dann, wenn mal was zu sehen war, war die Kamera so weit rausgezoomt, dass du bei den sowieso schon schlecht lesbaren Trikots nicht mehr sehen konntest, wer da eigentlich gerade am Ball ist. Und vor allem, die zweite Halbzeit begann erstmal mit einem knapp 13- bis 15-minütigen Standbild, wo wir dann lesen konnten, we are experiencing technical difficulties. Man hat also nicht mal da Pixel gesehen, sondern gar nichts, sondern nur ein Standbild mit technischen Problemen. Ja, und das war für mindestens 60 der 90 Minuten der Standard. Zum Ende hin wurde es ein bisschen besser. Das erste Tor haben wir sogar verpasst durch die Grafikfehler. Und das war, wie gesagt, grafisch ein Graus. Die aufgezeichnete Streamfassung war dann tatsächlich relativ guckbar, was den Unterschied zu den Live-Grafiken anging. Aber ja, wirklich, also ich habe mal gewitzelt, das ist perfekt für die Augen von Leuten, die damals die originalen Cosmos mit Pelé noch spielen haben sehen. Weil mit 90, 80 Jahren hat man es nicht mehr so gut bei den Augen. Dann wäre 4K-Grafik wahrscheinlich schlecht für die Augen. Matschengrafik und Beige ist bestimmt dann schon besser. Und für alle von euch, die früher gerne mal auf irgendwelchen halblegalen Seiten sich irgendwie Videos oder Spiele runtergeladen haben, oder die dann irgendwie, ja, pirated Versionen von Videos gesehen haben. Ich sag mal so, jede Bildschirmaufzeichnung eines 90er-Jahre-Pornofilms hat wahrscheinlich eine klarere Auflösung, als was die Cosmos da gemacht haben. Und das für ein angeblich wieder erstarktes, weltbekanntes Branding war halt wirklich, ugh. Daher, ja, das hat mich schon mal sehr in den Wahnsinn getrieben.
Ja, ich kann nicht widersprechen. Da es keine Highlights gibt, muss man auf die Highlights von den Hearts of Pine zurückgreifen, die welche gebaut haben. Allerdings hat man da dann das Problem, die sind schon sehr, sehr parteiisch. Da fehlen einige Szenen, muss man sagen. Und in der ersten Halbzeit, also ja, da gab es Chancen, aber jetzt auch keine überragenden, oder?
Nee, ich habe die Partie ja live gesehen und habe auch mal die Aufzeichnung nochmal gesehen. Das heißt, wer wirklich eine gute, längere Zusammenfassung haben will, dem empfehle ich das Hören meines neuen For the Leafs Podcasts. Da habe ich alles auf Englisch schön aufgedröselt. Man kann zusammenfassen, in der ersten Halbzeit, die Cosmos waren klar das stärkere Team. Sie hatten mehr Chancen, sie hatten mehr Möglichkeiten, sie wirkten auch wie das eingespieltere Team. Und es gab ein paar gute Szenen von Spielern wie Guenzatti, der eine sehr gute Flanke abbekommen hat und dann aus einer kurzen Distanz mit einem Schuss auf das Tor von Morse geschossen hat. Und Titus Washington hatte eine Chance für die Hearts, wo er sich in den Strafraum reingerannt hat, aber dann seinen Schuss vom rechten Pfosten zurückgeprallt hat. Das waren wirklich noch die nennenswertesten Chancen.
So richtig los ging es tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit. Also gefühlt, so wie der Stream lief, lief auch das Spiel. Zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist dann immer ein bisschen was passiert. Und das erste Tor fällt in der 58. Minute. Da finde ich gut, es gibt, es war sehr, sehr clever gemacht. Man guckt genau, wo ist der Mitspieler. Es wird ein sehr, sehr gut platzierter hoher Ball rübergepasst zu, in dem Fall war es Georgalis?
Nenn ihn Tino, also das ist der Spitzname des Paar. Nenn ihn Tino.
Besser, viel besser. Der steht da, wo er stehen soll und kann ihn reinköpfen. Also so wie es sein soll. Ordentlicher Pass oder ja, hoher Pass in den Strafraum. Nur noch den Kopf reinhalten, der Ball ist drin. Also das war eine Aktion, die ich gut fand. Die zeigte so ein bisschen Spielübersicht auch mal zu dem Zeitpunkt. Und so konnte es an sich ja weitergehen.
Also der gute Herr ist ein Amerikaner mit zyprischen Wurzeln, heißt offiziell Konstantinos Georgalidis. Aber der Club nennt ihn Tino und ich finde das auch ein bisschen leichter. Deswegen ja.
Ein bisschen ja.
Deswegen, ja, er hat kam frisch vom College, erstes Profispiel, erste Tor, kann man so machen. Allerdings haben die Hearts dann nicht mal eine Viertelstunde später kurz mal gepennt. Und das war auch wieder eine sehr bescheuerte Szene. Denn die Cosmos kriegen einen Einwurf knapp in unserer Hälfte, also von den Hearts. Der Ball geht zu einem Mitspieler von den Cosmos, klar. Der wird komplett laufen gelassen. Keiner greift ihn irgendwie an. Er rennt Richtung Strafraum, zieht nochmal ein Stückchen in die Mitte und haut dann den Ball mit Wucht unten links rein. Hunter Morse im Tor von den Hearts kann da gar nichts mehr machen. Regt sich dann hinterher fürchterlich auf, wie ein Rohrspatz. Aber da steht es dann halt schon 1-1 und die Cosmos schießen ihr erstes Tor im dritten Versuch als Team.
Das haben sie auch ausgiebig gefeiert. Es wirkte ein bisschen so, als hätten sie eine Meisterschaft gewonnen. Also auch auf ihrer Social-Media-Präsenz ist das sehr ausgiebig präsentiert worden. Es war aber nicht das einzige Tor in dieser Partie. Und die Hearts of Pine haben sich relativ schnell gefangen. Und das auch wieder ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Es war nur, ich glaube, zwei Minuten später, also wirklich eine sehr, sehr schnelle Antwort. Und in dem Fall, man befindet sich schon wieder am Strafraum von Kosmos. Der Ball wird zuerst geblockt. Man schafft es dann aber doch, ihn zwischen den Beinen schön in den Strafraum zu spielen. Und dort, ja, ist er ordentlich platziert, muss man sagen, weil letztendlich kann Wader ihn gut annehmen und flach ins Tor schießen. Das war eine schnelle Aktion, die war auch gut gesehen. Und er hat so ein bisschen auch das Problem von Kosmos gezeigt. Ich glaube, da stimmt an einigen Stellen die Zuordnung noch nicht ideal.
Ja, kann man gut zusammenfassen. Das letzte Tor der Partie war auch ein ziemlich schnelles und für mich auch mein Lieblingstor der Partie. Denn sie war vom eigenen Tor zum gegnerischen Tor innerhalb von wenigen Sekunden. Es gab einen langen Ball vom Torwart der Hearts, von Hunter Morse, in die Hälfte der Kosmos. Der Ball kommt zu Ollie Wright, der den Ball kurz am Boden auftitschen lässt und ihn dann per Halbvolley in den Strafraum der Kosmos jagt. Abu Kamara kriegt den Ball, ist am rechten Pfosten und haut den Ball am vorbeistürzenden Torwart links unten rein. Also die ganze Szene dauert keine 5 Sekunden. Vom Tor der Hearts bis ins Tor der Kosmos. 3-1, ebenfalls ein College-Spieler, frisch verpflichtet, trifft im ersten Profispiel. Und das war auch am Ende der Endstand. Ich fand es persönlich schmeichelhaft für die Hearts, weil so krass gut haben wir jetzt wirklich nicht gespielt. Waren halt in den Szenen ein bisschen, ich würde mal sagen, cleverer. Aber hat uns ja auf lange Sicht gesehen auch nicht viel genützt. Und daher, ja, wer mehr hören will, ein bisschen detaillierter hören möchte, auch mit Statistiken, wie gesagt, in meinem Fallen Leafs Podcast, den wir auch bei Twitter posten, habe ich das wie üblich sehr auseinandergenommen, weil ich hatte mir die Mühe gemacht, das Ganze nochmal in der vollen Länge anzugucken. Ansonsten, ja, würde ich sagen, war eine okay Partie. Fürs erste Spiel der Saison von den Teams war okay. Man merkte, da ist noch viel Übung nötig. Zwischen neuen Mitspielern, neuen Taktiken und so weiter und so fort.
Wobei ich eine Sache loben will, und das Lob geht in dem Fall an beide Teams. Ihre Tore waren großenteils gut gemacht, indem sie flach geschossen haben. Wir erleben es ja sonst sehr häufig, dass man die ganze Zeit mit hohen Schüssen aufs Tor dann eben nicht ins Tor trifft. In dem Fall sind mehrere Tore daraus resultiert, dass man den Ball hat am Boden gelassen und dann war er drin. Weil, also ich erinnere mich jetzt nicht, dass beide Teams extrem viele Chancen gehabt hätten, sondern die Chancenverwertung würde ich durchaus als gut bezeichnen. Und das hat da durchaus auch eine Rolle mitgespielt, dass man eben versucht hat, den Ball so ein bisschen flach zu halten mal. So darf es gern weitergehen. Weiter geht's auch gleich bei Sideline, aber erstmal eine kurze Werbung.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL Podcast. Und wir gehen jetzt mal in die USL Championship. Dort haben wir uns eine Partie angesehen, die durchaus interessant ist aufgrund der Anzahl an Toren, die gefallen sind. Es gab aber noch ein paar andere Partien, die auch, sagen wir mal, aufregend wurden, zumindest zu einer gewissen Zeit. Wir hatten ein Spiel, bei dem es am Ende ganz schön viele Karten gab, weil man der Meinung war, dass man sich auf andere Art und Weise mal miteinander auseinandersetzen möchte. Darunter war es gewesen, jetzt muss ich gerade nochmal durchscrollen, weil wir so viele rote Karten hatten, Die Partie mit den drei roten Karten, war das im US Open Cup? Nee.
War das nicht die Farolito-Partie gegen Sacramento?
Oh doch, ja genau.
Das war garantiert Open Cup.
Stimmt, da war es ja noch nicht mal Championship, aber immerhin. Sacramento. Ganz kurz dazu. Wir hatten uns vorhin mal ganz kurz unterhalten. Was war da los? Kleine Schubserei im Mittel?
Ist ein bisschen unklar und es gab auch heute schon einen Bericht aus Sicht der Spieler von Farolito. Also es gibt verschiedene Sichtweisen. Offiziell Farolito behauptete, dass Sacramento-Fans irgendwie Familienmitglieder von El Farolito geschubst hätten und es dann irgendwie zu einer Massenkeilerei gekommen wären. Sacramento-Fans behaupten natürlich, dass das nicht passiert wäre und es auch aus 5 Kameraperspektiven nicht zu sehen gewesen ist. Also es gab dann irgendwie Schubsereien und Beleidigungen und ähnliches.
Immerhin nicht die eine Partie, die jetzt, wo war denn das gewesen? Die eine Partie, wo es am Ende dann eine richtige Schlägerei gab. War aber nicht in den USA. Ansonsten hatten wir auch noch weitere Partien an diesem Wochenende, die durchaus kartenreich waren. Beispielsweise New Mexico United, die ebenfalls im US Open Cup eine Partie erlebten, in der es zum Schluss hin für beide Mannschaften gelb-rote Karten gab. Aber auch in der Championship sind wir dieses Wochenende nicht ohne Karten ausgekommen. Zum Beispiel Phoenix Rising und Orange County. Auch da sind beide Teams am Ende mit einer gelb-roten Karte jeweils reduziert worden. Das wird eine spannende Saison, habe ich den Eindruck, wenn man so schon zum Anfang der Saison loslegt. Aber wir haben uns die Switchbacks angesehen, die haben zu Hause gespielt und hatten die Jungs aus Las Vegas zu Gast. Wie haben sich denn die Switchbacks für die Saison aufgestellt? Was können wir von ihrem Kader erwarten?
Ich muss zugeben, sie haben jetzt auf den ersten Blick nicht unfassbar viel erlebt oder noch Krasses getan. Also als Beispiel, sie haben Leihspieler fest verpflichtet. Yosuke Hanya, der kommt von den Colorado Rapids 2 und war letzten 2 Jahre schon bei den Switchbacks ausgeliehen und ein durchaus guter Spieler. Ansonsten haben sie die Nummer 1 von Orange County verpflichtet, Colin Shuttler. Der scheint Rotationskeeper aktuell zu sein. Also ich habe schon beide Keeper bei den Switchbacks jetzt in Aktion gesehen. Ansonsten haben sie sich Speedy Williams zurückgeholt von Lexington. Der hat schon mal bei denen gespielt und wirkte damals auch ziemlich gut. Ist aber auch mittlerweile 33 Jahre. Also die Frage, wie weit er körperlich jetzt noch auf dem gleichen Niveau mithalten kann. Und ja, abgangstechnisch muss ich zugeben, ich habe es jetzt paar Sachen, aber nichts, was mich jetzt krass erschüttert hätte. Also Akeem Ward ging zu San Antonio zum Beispiel. Marco Micoletto ging nach einem Jahr zu Tampa. Und das fand ich, war jetzt im Wesentlichen an Sachen. Da war jetzt eher die mal wieder Rochade zwischen Trainern und Co-Trainern und Sportdirektor ein bisschen aufregender.
Ja, stimmt. Was mir an dem Kader aufgefallen ist, ich habe den Eindruck, dass sie eigentlich in der Verteidigung ziemlich gut aufgestellt sind. Man sieht da zumindest ein Konzept hinter. Sie haben sich da relativ starke, aber auch athletische Spieler hingestellt, mit denen man da eine mehr als solide Abwehr bauen kann. Vielleicht könnte man sich im Laufe der Zeit nochmal im Mittelfeld verstärken, aber ich finde den Kader soweit, ehrlich gesagt, ganz solide. Ich hätte mit was Schlimmerem gerechnet, aber ich finde ihn jetzt auch nicht überragend.
Ja, das trifft irgendwie eigentlich immer auf die Switchbacks zu. Sie sind nicht krass, sind nicht grundsätzlich schlecht, sie sind halt da. Hat er vor 2 Jahren für einen Playoff-Sieg gereicht, für den Titel, aber ansonsten, ja, wenn man aus der Gegend kommt, mag man sie wahrscheinlich, aber ansonsten sind es so eins der Teams, wo man halt weiß, die gibt es. Aber ich glaube, in den wenigsten Fällen lösen sie jetzt viel Emotionen aus.
Vollkommen treffend. Sie sind halt da. Finde ich sehr gut. Gehen wir mal in die Partie. Wie war die denn? Gab es eine erste Halbzeit? Ich würde sagen, nein. Die war nicht da.
Also rein technisch gesehen schon, sonst müssten die Spieler wahrscheinlich nur die Hälfte des Gehalts bekommen. Aber es gab jetzt nicht viel zu sehen. Also beide Mannschaften hatten ein paar Schönchen, hatten ein paar kleinere Fernschüsse, ein paar Paraden von den Keepern, aber halt nicht, was wirklich nennenswert wäre. Daher würde ich sagen, gehen wir direkt in die 60. Und da hat Yosuke Hanya, den ich schon erwähnt habe, keinen Bock mehr gehabt auf eine torarme Partie. Er rannte alleine und relativ ungestört in den Strafraum von Vegas rein, bis zur Torauslinie und passte den Ball dann im Strafraum in die Mitte, wo dann Johnson aus nicht mal 2 Metern Entfernung den Ball bei der Linie drücken musste. Und ja, so führen dann die Switchbacks vor heimischem Publikum mit 1-0 nach einer schönen Soloaktion von Hanya.
Ich fand die übrigens besonders bemerkenswert, weil in den 3 Minuten davor hatten die Switchbacks mehrere durchaus gute Chancen, haben die aber immer wieder quasi in die Mülltonne geworfen. Und es wirkte schon so ein bisschen so, als wenn er ein wenig genervt davon war, wie bis dato mit den Chancen umgegangen war, weshalb er sich dazu entschied, den Alleingang zu machen und dann den Pass so zu schießen, dass sein Mitspieler es im Prinzip nicht mehr vergeigen kann. Es war so ein bisschen, ja, es zeigte das Spiel bis dato ganz gut. Und ich finde auch, das zweite Tor zeigt es ebenfalls sehr gut, genau 10 Minuten später. Und das fängt ein bisschen kurios an, weil in dem Fall, Bennett hat erstmal, er schießt 2 Mal Richtung Tor, beide Male wird er geblockt, der Ball landet aber immer wieder bei ihm. Beim 3. oder was, das 4. Mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entscheidet er sich dann doch lieber rüber zum Nebenmann zu passen, der so halbwegs frei steht. Allerdings schießt er gegen die Latte. Der Ball fliegt von der Latte wieder weg, springt allerdings zu einem weiteren Mitspieler. Und in dem Fall ist das Williams. Und Williams denkt sich, komm, okay. Lieber Sportkamerad, ich gebe dir jetzt hier nochmal die Chance, endlich dieses Tor zu machen, nachdem wir hier schon 15 Mal gerade aufs Tor geschossen haben. Passt den Ball wieder rüber. In dem Fall ist es Fjertberg. Und er schafft es dann doch, nachdem er zuvor die Latte getroffen hatte, den Ball endlich oben ins Eck zu setzen. 2-0. Aber bis dahin war es wirklich schwere Geburt, dass ich es mal geschafft habe, den Ball da in den Kasten zu bekommen.
Vegas fiel dann auch nochmal auf, dass sie ja, wenn sie punkten möchten, auch mal ein Türchen brauchten. Und sie hatten dann ein paar kurze Minuten, in denen es plötzlich gut lief. Man dachte, huch, guck mal, Vegas lebt ja auch noch und ist nicht in ihrem grauen Trikot irgendwo in der Raufasertapete verschwunden gegangen. Und in Minute 75, also 5 Minuten nach dem Tor von Fjeldberg, gibt es eine schöne Szene für Vegas. Ein hoher Ball fliegt in den Strafraum der Switchbacks. Die Kommentatoren sind noch gerade am Schwadronieren, wie toll doch alles läuft gerade für die Switchbacks. Hoher Ball geht rein, Kopfball von Vegas, links oben rein. Und plötzlich steht es 2-1 und die Kommentatoren wirken leicht geschockt, was ich irgendwie sehr lustig fand.
Vor allem, es lief so gut für die Switchbacks, dass es ein weiteres Tor gab. Und es war wieder für Las Vegas. 4 Minuten später. In dem Fall, also, wir hatten vorhin ja schon mal ein Tor. In dem Fall war es ja beim Foul gewesen, im US Open Cup, bei dem ein Verteidiger der Ball abgenommen wird auf, naja, ungeeignete Weise. Sagen wir es mal so. Also das darf dir als Verteidiger nicht passieren. In dem Fall haben wir eine recht ähnliche Situation. Der Verteidiger will den Ball passen, macht es auch und er wird abgefangen. Da aber so viel Platz dazwischen ist, braucht man, also hat er ausreichend Zeit, hat Platz, er kann ein ganzes Stück mit dem Ball laufen, schön in den Strafraum. Ja, häkelt dabei noch kurz ein bisschen, weil er wirklich wahnsinnig viel Zeit hat, platziert den Ball für sich perfekt, kann ihn aufs Tor schießen und es ist sein 2. Treffer innerhalb von 4 Minuten.
Sah durchaus gut aus, muss ich zugeben. Und freut mich auch an der Stelle für Vegas.
Vor allem war es auch gut gesehen, muss man sagen. Er hat die Lücke wirklich sehr gut erkannt. Oder von den Verteidigern schlecht gemacht, wer weiß das schon.
In der 81. hatte Fjeldberg nochmal eine gute Chance, die allerdings diesmal vom Keeper zur Seite geklärt werden konnte. Aber die Freude von Vegas, doch noch einen Punkt mitzunehmen, hielt gerade mal 6 Minuten. Denn es gab dann nochmal eine letzte gute Szene der Jungs von Colorado. Eine Flanke von rechts fliegt weit in den Strafraum zum linken Pfosten. Mehrere Spieler gehen zum Kopfball hoch und der Ball landet dann auch ja am linken Pfosten im Tor rein. Und so stand es dann 3:2. Die Switchbacks behalten die Punkte in Colorado.
Offiziell wurde, glaube ich, das Tor als Eigentor gewertet. Würde ich jetzt aber nicht so sehen, weil der Ball wäre in meinen Augen auch so oder so drin gewesen. Die beiden Angreifer standen wirklich sehr gut direkt nebeneinander. Da war an sich kein Verteidiger, der das Tor noch hätte groß verhindern können. Der Ball fliegt halt gegen einen Verteidiger und von da aus dann im Tor. Ich würde es jetzt nicht tendenziell unbedingt als Eigentor werten, aber okay. Ist ja dann auch nur für die Statistik. Für die Switchbacks also nach einem kleinen Schock dann ein guter Start mit immerhin 3 Punkten. Las Vegas hat allerdings gezeigt, sie können kämpfen, auch wenn sie zurückliegen. Allerdings, da muss erheblich mehr Power hinter im Laufe der Saison, am besten sehr schnell. Und sie müssen in jedem Fall in der Verteidigung nochmal stärker werden. Wir springen jetzt mal in die Super League und schauen uns dort eine Partie an zwischen 2 Teams, die sich in der oberen Hälfte der Tabelle angesiedelt haben. Platz 2 spielt gegen Platz 4. Und das sind, oder was die Super League ja besonders macht, ist die Verteilung der Punkte. Denn selbst das Team, was auf dem letzten Platz ist, in dem Fall Tampa, hat, ich glaube, 15 Punkte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und ist damit gar nicht so extrem weit abgeschlagen. So klar, wir haben ein paar Teams, die haben sich weiter vorne angesiedelt, aber rein theoretisch kann man sagen, ist das Leistungsgefälle jetzt nicht so extrem weit auseinander aus der Liga. Wir haben jetzt kein Team, was wirklich extrem weit weg ist von den anderen. Und bei Platz 2 und 4 handelt es sich um Dallas Trinity, die sind zurzeit auf Platz 4 und sie hatten Lexington zu Gast, Platz 2. Dallas zuletzt oder insgesamt in dieser Saison bisher 8 Siege, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen. Dagegen Lexington 7 Siege, 9 Unentschieden und 2 Niederlagen. Versprach also durchaus eine interessante Partie zu werden und sie wurde zumindest nicht so sehr langweilig.
Ja, muss ich zugeben. Also da hatten wir schon schlechtere Partien in der Super League, die was den Spannungsgrad angeht. Ich muss zugeben, ich habe meine erste Szene, die ich habe, war tatsächlich auch das erste Tor der Partie. Und zwar gab es einen Solo-Angriff von Lexington, die an einem sehr schönen lila-rosa Pastell-Trikot durch die Gegend gelaufen sind. Die Spielerin rannte von rechts, zwar begleitet, aber nicht angegriffen von den Dallas-Mitspielern, in den Strafraum von Dallas rein und schießt den Ball dann mit Schmackes unten links ins Törchen rein. Das müsste Bourgeois gewesen sein. Und ja, wenn man keinen guten Angriff hinkriegt, weil kein Mitspieler frei steht, einfach selber reinrennen und draufschießen. Manchmal geht's schief, manchmal geht's rein und in diesem Fall trifft Lexington so zum 1:0 nach 26 Minuten.
Man muss ja auch sagen, sie hat ja wirklich ein nettes Begleitungskomitee dabei, die sie höflich begleitet, in den Strafraum begleitet haben. Ein bisschen wie so ein Page im Hotel, der noch die Koffer mitbringt. So wirkte in dem Fall die Verteidigung von Dallas. Das haben sie aber selbst gemerkt, dass sie da irgendwie blöd gespielt haben und wollten es irgendwie wieder gut machen. Es gab in der zweiten Halbzeit dann, bis dahin, ehrlich gesagt, habe ich jetzt keine weiteren großen Highlights wahrnehmen können. Mal hier und da ein kleiner Torschuss, aber da war jetzt nichts Großes dabei, wo man sagen würde, das bleibt in Erinnerung. Sondern erst in der 56. Minute, denn dort bekommt Dallas einen Freistoß. Der ist kurz vor der Strafraumgrenze und es passiert das Übliche, die Mauer wird gestellt, die Torhüterin guckt, wo Wo ist die Lücke? Wo muss ich mich hinstellen? Alle sind soweit organisiert. Dann wird zum Freistoß angetreten. Der geht gut über die Mauer. Also man hat sich da gut auserkoren, wer nicht hoch genug springen wird. Und geht dann ins Eck, weil die Torhüterin natürlich nicht an der Stelle steht, sondern sich auf die Mauer verlassen hat. Solider Freistoßtreffer, 1:1.
Allerdings sollten noch zwei Türchen fallen. Und da muss ich zugeben, fiel das schönste Tor meiner Meinung nach einfach von der Idee her in der 79. Minute für die Damen von Dallas. Es gab eine Ecke von Obugagu und anstatt den Ball wie üblich einfach direkt in den Strafraum reinzuschlagen, machte sie kurze Variante. Also sie spielte den Ball zu einer Mitspielerin zu, die ihr entgegenkam. Die Mitspielerin passt ihr den Ball per Hackentrick zu und Obugagu schießt den Ball weiter in den Strafraum. Und dort wurde der Ball dann, ja, eingeschossen. Sah schön aus, war eine schöne, fand ich, kreative Idee, den Ball mal reinzuschlagen. Und dann steht es 2:1 für Dallas, die zum ersten Mal in der Partie führen.
Fand ich auch. Also ich fand, dass das strategisch sehr clever gemacht war. Was man mittlerweile ja immer wieder im Fußball beobachten kann, ist eben diese Eckenvariante. Du schießt nicht lang, du schießt nicht hoch, sondern du machst einen ganz kurzen Pass. Der Mitspieler kommt dann sehr nah auf dich zu, man ist dann so 2-3 Meter voneinander entfernt. Das war hier aber tatsächlich gar nicht der Fall, sondern sie stand kurz vor der Strafraumgrenze und bekam den Ball zugespielt, lief, naja, 1-2 Schritte nach oben sozusagen an der Linie entlang und passte ihn dann per Hackenpass eben weiter. Und in dem Fall wurde einfach nur an der Strafraumlinie von der Ecke aus geradeaus gelaufen und dann der Pass in den Strafraum. Also es war sehr, sehr clever gemacht. Hat mir gefallen. So können sie gerne weiterspielen. Das ist die Qualität, die ich erwarte von einem Team, was in der ersten Liga spielt. Oder von einer Liga, die sich erste Liga nennt. Das war aber nicht das Endergebnis. Es gab in der 94. Minute dann doch noch einen Treffer und es war der Ausgleich. Und in dem Fall spielt wieder die Torraumlinie eine Rolle, denn der Ball wird hoch in den Strafraum gepasst von dort und ja, er wird versucht reinzuköpfen. Allerdings kann die Torhüterin ihn blocken und Catherine Barry ist diejenige, die letztendlich den Abstauber machen kann, weil sie noch ideal da steht. Ist jetzt kein besonders einzigartiges Tor, aber es ist solide und brachte den Ausgleich, sodass tatsächlich sich beide Teams mit 2:2 treffen, verabschieden, wie auch immer, und weiterhin oben in den Top 4 bleiben, was ja durchaus auch relevant für Playoffs ist.
Ja, ich muss zugeben, man könnte sich eigentlich im Prinzip das ganze Spiel sparen, bis auf die 4 Tore, denn die waren sehenswert und ganz okay. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht Fan von einer der beiden Mannschaften. Man muss halt schon sagen, verglichen zu dem, was wir sonst von anderen Teams sehen, sind so zwei Teams, die noch am ehesten die Playoffs gehören. Und daher, ja, unterhaltsam. Hat mir gefallen und fand ich auch besser als ein einseitiges 3-0, was, glaube ich, Brooklyn hinbekommen hatte. Und daher eine gute Partie und wir sehen eben zwei Mannschaften, die auch Playoff-würdig wären. Dallas war es, meine ich, letztes Jahr schon. Und Lexington spielt ja eine echt gute Saison in diesem Jahr.
Ja, absolut. Brooklyn ist ein gutes Stichwort. Die haben auf jeden Fall eine wilde Woche hinter sich. Sie hatten zuletzt gegen Spokane gespielt. Da haben sie 3:0 verloren. Wenige Tage später haben sie wieder spielen müssen, allerdings gegen Tampa Bay. Die sind ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, Tabellenletzte mit 15 Punkten. Und da haben sie sich dann mit einem 3:0-Sieg verabschiedet. Dementsprechend, also Brooklyn mal top, mal flop. Aber das zeichnet ehrlich gesagt auch mehrere von den Teams in der Super League aus. Wir haben halt so, ja, DC Power ist so ein Beispiel dafür. Letzte Saison wahnsinnig schlecht. In dieser Saison haben sie immer mal wieder wirklich gute Momente und auch wirklich gute Spiele, wo man denkt, oh, da geht ja doch noch was. Aber letztendlich ist das viel zu inkonstant, um es dann wahrscheinlich in die Playoffs zu schaffen. Sie haben durchaus noch realistische Chancen. Sie sind 4 Punkte hinter Dallas. Dallas aktuell Platz 4. Wir hatten es ja da mit dem letzten Playoff-Platz. Aber müsste man beide Teams miteinander vergleichen, würde ich schon auch sagen, hat Dallas eher die solidere Form gezeigt. Beziehungsweise hat mir vom Spiel oftmals her auch noch besser gefallen. Und ja, Brooklyn, Fort Lauderdale und Tampa Bay, die haben es schon, also Fort Lauderdale und Tampa Bay dürften es eigentlich auch schon fast gar nicht mehr an die Playoffs schaffen. Wird schwieriger. Die sind auch, alle drei sind nicht in der Form für Playoffs. Dementsprechend, sagen wir mal, Spokane hätte da durchaus noch eine Chance. Aber bei den anderen Teams wird es dann schon wieder enger. Mal sehen, wie sich das abzeichnet in den nächsten Wochen. Wir haben ja allerdings auch schon in dieser Saison mehrfach erlebt, dass Teams, die eigentlich eine ziemlich solide Form haben, dann doch plötzlich einbrechen und nach und nach Spiele verlieren. Mal sehen. Hast du ansonsten noch was?
Nö, nur noch, dass ich ein bisschen lustig finde, also in einer traurigen, lustigen Variante, dass diese Woche oder in den letzten anderthalb Wochen die Meisterschaftsringe an die Damen von Tampa Bay Sun verteilt worden sind. Wo ich mir dann dachte, einerseits cool, dass du das noch bekommst, aber andererseits, wenn du als Meisterteam das ganze Jahr über fast immer auf dem letzten Platz stehst und einfach sportlich richtig scheiße bist, weiß ich nicht, wie sehr du dich freuen kannst über ein Schmuckstück vom letzten Jahr. Und daher fand ich irgendwie ein bisschen, ja, traurig und lustig zugleich, dass die Meistermannschaft, die zugleich die schlechteste dieses Jahr ist, ihre Meisterschaftsringe jetzt überreicht bekam.
Ja, das stimmt. Naja, vielleicht wird es jetzt besser dann. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit dafür. Gut, dann würde ich vorschlagen, war's das für heute? Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gebt uns gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und schauen mal, wie die Woche in den USL-Ligen so lief. Bis dahin, bye bye.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.